Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Unterricht gegen den Fundamentalismus, die Pariser Holocaust-Gedenkstätte organisiert Fortbildungen für Geschichtslehrer, die in der Banlieue arbeiten. Terror hat keinen Glauben und keine Nationalität. Und was sagen nach Paris, Nizza und Wien Muslime und islamische Verbände hierzulande zum islamistischen Terror? Und Rollen, Rituale und Inszenierungen. Eine hochkarätig besetzte theologische Tagung der Deutschen Bischofskonferenz widmete sich den Machtverhältnissen in Ritualen. Dazu gleich ein Kollegengespräch. Vor knapp zwei Wochen wurde in Paris ein Geschichtslehrer, der im Unterricht das Thema Meinungsfreiheit behandelte und dabei Mohammed-Karikaturen zeigte, von einem Islamisten ermordet. In den sozialen Netzwerken war Samuel Paty zuvor massiv bedroht worden. Inzwischen fühlen sich in der islamischen Community gewisse Kreise nicht nur allein durch die Mohammed-Karikaturen provoziert, auch Themen wie Holocaust, 11. September, Darwin oder Voltaire stoßen unter anderem auch bei Schülerinnen und Schüler auf Widerstand. Diese Unterrichtsthemen könnten nicht mehr unwidersprochen behandelt werden, berichten viele Lehrerinnen und Lehrer in Frankreich. Umso wichtiger ist es, dass in dieser Zeit das Lehrpersonal gut ausgebildet ist. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet auch die 2005 eröffnete Pariser Shoah-Gedenkstätte. Sie veranstaltet regelmäßig Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer, die in der Banlieue arbeiten, berichtet Bettina Kaps.
Stéphanie Munoz ist Geschichtslehrerin in der südfranzösischen Stadt Toulon. Sie unterrichtet dort an einer Berufsschule.
On est dans des conflits perpétuels avec nos élèves sur ces sujets.
Es gibt dauernd Konflikte. 80% meiner Schüler sind Muslime. Manche Themen wie die Shoah kann ich mit ihnen kaum noch behandeln. Ich möchte so viel Fachwissen wie möglich besitzen, damit ich den Jugendlichen beibringen kann, selbstständig zu denken und ihnen heikle Themen so erklären kann, dass sie es nicht falsch auffassen.
Munoz sagt mehrfach, dass sie sich für ihre Aufgabe wappnen müsse. Deshalb hat sie gerade ihre Herbstferien abgekürzt und ist nach Paris gereist, um dort eine viertägige Fortbildung an der Holocaust-Gedenkstätte zu absolvieren. Die Lehrerin weiß, dass viele ihrer Kollegen die Shoah vor allem auf emotionaler Ebene vermitteln. Sie selbst hält das für unangebracht.
Da brechen manche Schülerinnen und Schüler dann in Tränen aus und alle sind tief bewegt. Aber das ist kein wissenschaftlicher Ansatz. So bringt man Jugendliche doch nicht zum Nachdenken.
Emotionen verleiten zu Amnesie, sagt auch Yannis Roder. Gefühle vergesse man rasch, weil sie von anderen Gefühlen überlagert würden. Der 48-jährige Geschichtslehrer leitet die Lehrerseminare an der Shoah Gedächtnisstätte. Er ist auch Mitglied eines Waisenrates, der das Bildungsministerium in Sachen Laizismus berät. Die Geschichte der Shoah wurde 1989 in Frankreich zum Pflichtunterricht, erklärt Roder den versammelten Lehrern. Es war eine Reaktion auf erste massive Wahlerfolge des rechtsextremen Front National. Parteigründer Jean-Marie Le Pen war damals schon für seine provokanten antisemitischen Äußerungen bekannt.
La Shoah est donc apparue comme un outil permettant d'éviter dans ces temps le retour.
Der Schulstoff Shoah sollte verhindern, dass die, in Anführungszeichen, dunkelsten Stunden unserer Geschichte zurückkehren. Der Unterricht wurde als große Lektion in Sachen Moral und Antirassismus aufgezogen. Eine Pädagogik des Schreckens unter dem Motto »Nie wieder«.
Heute steht das Thema sogar dreimal im Programm. In der 5. Klasse, in der 9. und vor dem Abitur. Yannis Roder unterrichtet an einer Mittelschule in der Pariser Vorstadt Saint-Denis und erlebt dort, wie der Unterricht über die Judenvernichtung bei seinen Schülerinnen und Schülern ankommt. Ihre Familien sind überwiegend aus Nord- und Westafrika eingewandert. Sie haben also einen völlig anderen historischen und kulturellen Hintergrund als Franzosen ohne Zuwanderungsgeschichte. Zu Beginn seiner Berufstätigkeit dort musste Roder häufig auf Provokationen und Bemerkungen reagieren wie: Hitler wäre ein guter Muslim gewesen oder immer die Juden, andere Völker leiden auch. Auch bei Schülern aus bürgerlichen Wohngegenden und Kreisen verspürt Roder Ein Überdruss am Thema Judenvernichtung und an der Erinnerungskultur. Er geht das Thema Shoah deshalb unter einem rein politischen Blickwinkel an.
Geschichtsunterricht, das heißt für mich, wir sollten bei den Tätern ansetzen, ihre Weltanschauung untersuchen. Die Shoah wurde nicht durch ungezügelten Hass ausgelöst, nicht durch barbarische Instinkte, die die Gesellschaft kollektiv erfasst hätten. Wir müssen zeigen, dass dahinter eine strukturierte Weltanschauung steht. Sie beruht auf Antisemitismus und der Idee einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung.
Um ihnen die mörderische Ideologie der Nazis zu verdeutlichen, spricht Roder mit seinen Schülern auch über Hitlers Tötungsprogramm zur Auslöschung von behinderten Menschen. Und er vergleicht die Verbrechen der Nazis immer mit anderen Völkermorden des 20. Jahrhunderts, wie jenen an den Armeniern oder an den Tutsi. Es sei wichtig, dass im Unterricht nicht ausschließlich von den Verbrechen an den Juden gesprochen werde. Außerdem gleichen sich die Mechanismen. Die Täter maßen sich das Recht an, zu entscheiden, welche Bevölkerungsgruppe leben darf und welche nicht. Dieser Unterricht hilft den Schülern auch, die Aktualität zu begreifen, sagt Yannis Roder.
Ce sont des hommes qui sont empreints d'idéologie, qui sont convaincus que ce qu'ils font, ils le font pour.
Die Anhänger der nationalsozialistischen Ideologie sind überzeugt, dass ihr Handeln für Deutschland, für das Reich gut ist. Das gilt auch für die Islamisten, unabhängig von der Ideologie, die natürlich eine völlig andere ist. Beim Attentat auf die Redaktion der Satirezeitung Charlie Hebdo hat der Attentäter Said Khurshid zu einer Journalistin dort gesagt: "Dich verschone ich, weil ich keine Frauen töte. Aber was du tust, ist schlecht." Dieser Satz, was du tust, ist schlecht, ist von entscheidender Bedeutung. Er verstößt diese Frau in das Reich des Bösen. Sich selbst sieht der Attentäter also im Reich des Guten. Er tötet die anderen Journalisten, um Gutes zu tun und sein Seelenheil zu retten. Das ist dieselbe Logik wie bei den Nazis.
Anders als viele seiner Kollegen unterrichtet Yannis Roder gerne in einer sozial benachteiligten Banlieue. Die Reaktionen seiner Schüler hätten ihn gezwungen, seine Praxis zu hinterfragen. Zusammen mit ihnen probiere er neue Ansätze aus. Roder will auch nach 21 Jahren keine Versetzung beantragen.
Ich sehe, dass es möglich ist, heikle Themen zu unterrichten und dass es funktioniert. Meine Schüler sind begierig, das völlig Unbegreifliche zu begreifen. Wie wird ein gewöhnlicher Mensch zum Massenmörder? Wenn wir das zusammen erörtern, verstehen sie genau, welche Macht eine Ideologie, ein Glaube entfalten kann.
Es gibt allerdings ein Problem: die Zeit. Für das enorme Kapitel Zweiter Weltkrieg und die Auslöschung von Juden, Sinti und Roma veranschlagt der Lehrplan für die 9. Klasse gerade einmal 5 Stunden. Die Lehrerin Stephanie Munoz aus Toulon hat einen anderen Weg gefunden, diesen Stoff ausführlich zu behandeln. Sie hat eigens ein Projekt zum Thema Shoah organisiert, das sich über das ganze Schuljahr hinzieht, und sie reist mit ihren Schülern sogar nach Auschwitz. Dieses Programm stemmt sie allerdings nur alle 2 Jahre für jeweils eine Klasse. Die Folgen seien aber über diesen Teilnehmerkreis hinaus spürbar.
Es bringt die Schülerinnen und Schüler zum Nachdenken. Wir haben festgestellt, dass sich der Diskurs an unserer Schule dank dieser Projekte gebessert hat.
Die Fortbildung im Memorial habe ihr geholfen, sagt Munoz kurz vor ihrer Abreise aus Paris. Sie habe neue Ideen gesammelt und Unterrichtsmaterialien gefunden, um mit ihren Schülern über die Gefahr von Ideologien und das schwierige Gleichgewicht von Toleranz und Respekt in einer offenen Gesellschaft zu sprechen. Zuvor will sie aber an ihren ermordeten Kollegen Samuel Paty erinnern.
Ich werde die Mohammed-Karikaturen wieder herausholen und den Schülern erklären, warum man sie zeigen muss und warum unsere Meinungsfreiheit so wichtig ist.
Bettina Kaps mit einem Beitrag aus Paris. Der Der islamistische Terror bleibt eine große Herausforderung und Bedrohung zugleich für die westliche Staatengemeinschaft. Jetzt nach den erneuten Terroranschlägen in Paris, Nizza und Wien sind die Begriffe wie Islam, Islamismus und Terrorismus stärker denn je heftig diskutierte Themen. Umso wichtiger ist es in dieser Zeit, gegen Radikalisierung und Rekrutierung vorzugehen und dementsprechende vorbeugende Maßnahmen in allen Bereichen einzuleiten, die Sinn ergeben und nachhaltig sind. Hüseyin Topel hat jetzt aus Anlass der aktuellen Ereignisse in Frankreich und Österreich einen Blick auf die Muslime in den sozialen Medien geworfen und sich unter anderem das Freitagsgebet der TTIP angeschaut.
In den sozialen Medien drücken viele Musliminnen und Muslime ihre Erschütterung aus. Andere wiederum sehen sich genötigt, ja sogar verdächtigt. Sie stören sich an dem Begriff islamistisch. Ihr Argument lautet oft, dass der Terror keinen Glauben haben kann, insofern auch nichts mit dem Islam zu tun hat. Die islamische Religionspädagogin Lamia Kador kann das nachvollziehen.
Natürlich ist das menschlich nachvollziehbar, dass niemand unter Generalverdacht oder gar in Sippenhaft genommen werden will.
Dennoch müssten Musliminnen und Muslime, genauso wie Menschen eines anderen Glaubens oder Menschen ohne eine religiöse Zugehörigkeit, nach derartigen Schreckenstaten Haltung beweisen.
Ich glaube, es muss Common Sense sein, dass es weder im Namen irgendeiner Religion noch im Namen von irgendeiner anderen Überzeugung oder gar Ideologie möglich sein darf, unschuldige Menschen auf offener Straße einfach so zu töten, weil man sich in seiner Ehre, in seiner Würde oder gar in seiner Identität oder auch in seiner religiösen Identität in dem Fall verletzt fühlt.
Lamia Kador stört es allerdings, wenn von Muslimen pauschal gefordert wird, sich zu distanzieren. Sie schlägt etwas anderes vor.
Ich kann mich nicht von Dingen distanzieren, wenn ich zuvor überhaupt keine Nähe dazu gehabt habe. Insofern ist die Positionierung hier das richtige Stichwort und die betrifft aus meiner Sicht in dem Fall durchaus Muslimen und Muslime oder sollte an diese adressiert werden. Eine klare Positionierung auch, um sich selbst zu schützen und auch um den eigenen Glauben, die eigene Religiosität dementsprechend anders darzustellen, als der Islamismus dies genau versucht zu tun.
Die Islamwissenschaftlerin beobachte in der muslimischen Community Personen sowie Organisationen, die sich sofort deutlich gegen solche Gräueltaten positionieren.
Und sagen, das kann nicht im Namen unseres Islamverständnisses und dieser Religion so passieren, das darf nicht passieren.
Doch zugleich erlebt die Religionspädagogin auch solche, die sich eher in der Opferrolle sehen und, anstatt die Gewalt zu verurteilen, die verletzten Gefühle der Muslime thematisieren. In dieses Licht ist der größte deutsche Islamverband DITIB gerückt. Bei der Freitagspredigt der vergangenen Woche wurde unter anderem das Thema Mohammed-Karikaturen behandelt. Diese Passage wurde zum Teil heftig kritisiert.
Unsere erhabene Religion widersetzte sich niemals gegen kritische Sichtweisen. Unterschiedliche Betrachtungen und Gedanken wurden keineswegs blockiert. Wogegen sich der Islam, ja sogar die ganze Menschheit widersetzt, ist die Verspottung und Verhöhnung von Menschen und erhabenen Werten unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit, die zu Unwohl in der Gesellschaft führt. In dieser Zeit, in der die Welt, unser gemeinsamer Lebensraum, in einen globalen Strudel des Unwohlseins getrieben wird, akzeptieren wir diese Sprache und Symbolik, die anstatt von Respekt die Verspottung, anstelle von Empathie die Separation und Ausgrenzung bevorzugt, keinesfalls.
Diese Passage führe nicht zur Deeskalation, sondern zum Gegenteil. Dazu Zekeriya Altu, Abteilungsleiter der DITIB für Außenbeziehungen.
Um hier das Gegenteil einer Deeskalation zu sehen, muss man schon den Text vorsätzlich mit Absicht falsch verstehen. Unsere Texte, dazu gehört auch unsere Pressemitteilung, wie auch unsere Freitagspredigt zu den Themen, sind deutlich deeskalierend und sprechen für sich selber. Aber in diesem Kontext eine einzelne Passage aus unserer Freitagspredigt herauszupicken, einen einzelnen Satz, diesen dann auch noch bewusst falsch wiederzugeben, um alles ins Gegenteil zu verkehren, was wir in dieser Predigt den Menschen vermitteln wollen, ist mehr als nur manipulativ zu verstehen.
Zekeriya Altu bemängelt beim Blick auf die DITIB eine nötige Trennschärfe. Denn ganz selbstverständlich habe der Dachverband die Gräueltaten in Frankreich mit einer Pressemitteilung deutlich verurteilt.
Diese Stellungnahmen der DITIB kamen in den Medien leider aber überhaupt nicht vor, was allerdings das Problem der öffentlichen Wahrnehmung auch der Muslime nochmal verdeutlicht. Unsere Aufrufe zur Deeskalation werden überhaupt nicht wahrgenommen.
Eine Verurteilung des Terrors kam in der Predigt nicht vor. Tatsächlich behandelt sie größtenteils das Leben von Mohammed und erinnert an dessen Barmherzigkeit. Anlass hierfür sei, dass am vergangenen Donnerstag die islamische Welt den Geburtstag ihres Propheten feierte. Aber auch die jüngste Debatte um Mohammed-Karikaturen habe man thematisiert.
Um dann im Anschluss die Gemeinde erneut zu beruhigen, zur Besonnenheit aufzurufen, was unsere Predigt übrigens eindeutig macht.
Es seien immer wieder die gleichen Akteure, die die DITIB und auch ganz generell die Muslime kritisieren würden, ja sogar bashen würden. Doch auch Lamia Kador hält die Predigt der vergangenen Woche für problematisch.
Ich glaube auch, sie verfehlt auch hier den Ton tatsächlich. Es geht weniger darum, einen Appell zu führen oder zu leisten im Sinne von, wir dürfen Dinge, die uns heilig sind, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht verspähen oder nicht verspotten. Ich denke manchmal, also rein pädagogisch betrachtet, ist manchmal die kritische Auseinandersetzung oder auch die harte Auseinandersetzung um etwas, was einem heilig ist und dem Gegenüber vielleicht nicht so heilig ist, durchaus gewinnbringend. Die Frage ist nur, in welchem Ton schlagen wir solche Diskussionen an und wie ideologisiert?
Man könne als Musliminnen und Muslime Unmut über diese Karikaturen äußern. Das halte Kador auch im Sinne eines demokratischen Miteinanders für wichtig.
Mir gefallen diese Karikaturen nicht. Oder sie treffen nicht meinen Geschmack. Oder sie verfehlen meinetwegen auch das Ziel, das künstlerische Ziel. Und trotzdem muss das in einem Land oder in Europa, in einer demokratischen Gesellschaft möglich sein, so etwas zu zeigen. Und da den passenden Ton zu finden, ist natürlich sehr, sehr schwer.
Hüseyin Top-El berichtete. Vor einigen Tagen gab es eine Online-Fachtagung der Deutschen Bischofskonferenz zum Thema Gottesdienst und Macht, Klerikalismus in der Liturgie. Daran haben rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilgenommen. Christiane Florin war auch dabei und sie ist jetzt bei mir im Studio. Frau Florin, eine Tagung über Macht in der Liturgie, was ist daran so besonders, dass wir jetzt darüber sprechen?
Macht war in gewisser Hinsicht lange ein tabuisiertes Thema in der katholischen Kirche. Gott, der Allmächtige, für Gläubige ist es klar, dass das so ist. Aber das Klerikermacht ausüben, sichtbar, subtil, das wurde offiziell immer bestritten. Das darf nicht sein. Ne? Alle Macht gilt als Dienst, das sagte Benedikt XVI., das sagte Papst Franziskus. Und auch die Liturgie soll Gottesdienst sein, das steckt ja schon im Wort, und eben nicht Selbstdarstellung des Priesters oder Inszenierung eines Herrschaftssystems. Aber seit einigen Jahren wird gerade in Deutschland, vor allem auf dem synodalen Weg, auf diesem Diskussionsprozess, diesem vielleicht auch Veränderungsprozess, über Macht diskutiert. Macht wird problematisiert, ja, wie man sie kontrollieren kann, wie man sie einhegen kann. Und vor allem Klerikalismus, also diesen Ismus, den soll es nicht mehr geben. Und was Klerikalismus ist, das hat die Dogmatikerin Julia Knob von der Universität Erfurt in einem Referat auf dieser Tagung definiert und sie macht einen Unterschied ganz stark. Da hören wir mal rein.
Klerikalismus stellt den Unterschied heraus, den die Ordination markiert, und macht ihn zum profilbildenden Merkmal eines Klerikers, sodass Priester oder Diakon oder Bischof vor allem bedeutet, kein Laie zu sein. Das ist weniger banal, als es vielleicht klingen mag. Denn es gibt ja viele andere relevante Differenzen im Gottesvolk. Es gibt unter den Katholiken Frauen und Männer. Es gibt Alte und Junge. Es gibt theologische Experten und theologische Laien. Es gibt frustrierte und begeisterte, sprachmächtige und solche, die nicht so viel zu sagen haben, machtbewusste und solche, die andere ermächtigen. Alle diese Unterschiede, mal den ersten von Frauen und Männern ausgenommen, finden Sie auch im Klerus. Es gibt unter Priestern gebildete und bildungsferne, vitale und depressive, chaotische und organisierte, fromme und eitle, gute und schlechte Prediger, und es gibt Opfer und Täter sexueller Gewalt im Klerus. Klerikalismus legt über all diese unterschiedlichen Unterschiede eine einzige Schablone, die vom Ritual bis zum Pastoralplan alles dominiert, ordiniert oder nicht.
Frau Florin, ist das nun positiv zu verstehen?
Klerikalismus ist natürlich nicht positiv zu verstehen. Julia Knob hat in ihrem Vortrag aufgezeigt, dass auf diesem, wie sie es ja auch darstellst, hat man ja gemerkt an dem Vergleich der Unterschiede, auf diesem nicht plausibel zu erklärenden Unterschied, auf der nicht plausibel zu erklärenden Überhöhung dieses Unterschieds, geweiht, nicht geweiht, eine hierarchische, ständische Ordnung beruht und dass diese Ordnung nicht so schnell zu ändern ist. Man kann also nicht einfach ein paar Schrauben drehen und dann kann man das verändern, sondern das berührt schon die Kirchenordnung. Und Klerikalismus meint diese Überhöhung eines Unterschieds und dass der eben nicht nur im sakralen Raum gilt, in der Eucharistie, in der Messe, sondern auch außerhalb wirkt, bei sehr vielen, bei allen Entscheidungen eigentlich. Aber um nochmal auf die Frage positiv oder nicht zurückzukommen, Macht wird nicht prinzipiell negativ gesehen. Sie ist, so hat es auch der Trierer Bischof Stefan Ackermann in seinem Eröffnungsstatement gesagt, Macht ist Ambivalenz. Sie ist da, man braucht sie, aber sie kann missbraucht werden, wenn es keine Kontrolle gibt.
Ja, wo zeigt sich die Macht? Im Gottesdienst?
Ja, sie zeigt sich auch im Gottesdienst ja ganz banal in der Frage, wer was tun darf und wer etwas nicht tun darf. Die Frage, was dürfen Laien tun, ist ja von einer gewissen Daueraktualität. Wer darf das Evangelium vortragen, wer darf predigen, wer darf Brot und Wein verwandeln. Und es gibt Überlegungen, auch schon etwas länger, die Liturgie so zu verändern, dass sie zumindest gleichberechtigter oder wie es im Zweiten Vatikanum heißt, nach tätiger Teilnahme der Gläubigen aussieht. Also zum Beispiel, dass der Priester nicht ständig auf dem Altar sitzt oder manche sagen auch thront, sondern dass er, wenn er nichts Besonderes zu tun hat, in der Gemeinde Platz nimmt. Gerade der Theologe Benedikt Kranemann hat da einige Ideen in jüngster Zeit entwickelt, auch einige machtkritische Ideen entwickelt. Er hat dieses Bild Kleriker da oben, Volk da unten problematisiert. Und auf der Tagung gab es aber auch eine andere Sicht der Dinge. Der Theologe Winfried Haunerland hat in seinem Referat über das Heilige Spiel dargelegt, warum der Unterschied geweiht, nicht geweiht, nicht so stark eingeebnet werden sollte. Auch da hören wir mal rein.
Nach Überzeugung der Kirche setzen bestimmte liturgische Aufgaben die Bevollmächtigung durch die Ordination voraus. Insofern gibt es in der Liturgie eine sakramental begründete Machtausübung. Bei jedem regelgeleiteten Spiel muss es Autoritäten geben, die an die Regeln erinnern und sie gegebenenfalls einfordern.
Frau Florin, wer war denn noch neben Theologinnen und Theologen bei der Online-Tagung dabei?
Ja, man muss zunächst sagen, es war eine sehr gut besuchte Tagung. Also das Thema scheint offenbar zu interessieren. Es waren Theologinnen und Theologen mit verschiedenen Schwerpunkten, nicht nur Liturgiewissenschaftler, auch Dogmatik, Kirchenrecht. In einem eigenen Blog wurde die Männermacht thematisiert. Also die Frage, warum ist das Geschlecht so wichtig für die Weihe, für die sakramentale Vollmacht? Eines der Eröffnungsstatements hat der Soziologe Armin Nassey gehalten. Also auch die Soziologie war vertreten mit interessanten Gedanken zum Thema Rolle. Wer bewegt wen? Wer reagiert auf wen? Dabei waren Vertreterinnen und Vertreter verschiedener christlicher Konfessionen. Macht ist ja nicht nur was Katholisches natürlich. Und auch die Kulturszene war dabei, unter anderem mit dem Theatermann Ulrich Kuhn und mit der Schriftstellerin Nora Gomringer. Und da in deren Diskussion merkte man deutlich auch eine andere Facette von Macht, nämlich die Faszination des heiligen Spiels, des heiligen Theaters, des so ganz anderen, in dem auch andere Regeln gelten. Es waren allerdings nur wenige da von denen, die alles so lassen wollen, wie es ist, und auch nur wenige von denen, die viel Macht haben, nämlich wenige Bischöfe. Und ich würde sagen, die haben eine intellektuell anspruchsvolle Debatte verpasst oder vielleicht sogar verweigert.
Gottesdienst und Machtklerikalismus in der Liturgie, darüber sprach ich mit Christiane Florin. Danke fürs Gespräch. Das war's für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Unter Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Marktplatz.